Liebe Brüder und Schwestern und liebe Freunde, wir hören nun den achten Teil zur Auslegungsreihe 1. Timotheusbrief, Gesamtthema Kennzeichen der biblischen Gemeinde und die Überschrift für heute, morgen: Habe Acht auf dich selbst und die Lehre, oder was kennzeichnet einen guten Diener Christi? Es ist 1. Timotheus 4, Vers 6 bis 16. 1. Timotheus 4, Vers 6 bis 16. Habe Acht auf dich selbst und die Lehre. Was kennzeichnet einen guten Diener Jesu Christi? Ich lese nun aus dem Wort Gottes. Wenn du die Brüder dies lehrst, so wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein. Genährt in den Worten des Glaubens und der guten Lehre, bei der du immer geblieben bist. Die ungeistlichen Altweiberfabeln aber weise zurück, übe dich selbst aber in der Frömmigkeit. Denn die leibliche Übung ist wenig Nütze, aber die Frömmigkeit ist zu allen Dingen Nütze und hat die Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens. Das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert. Denn dafür arbeiten und kämpfen wir, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, welcher ist der Heiland aller Menschen, besonders der Gläubigen. Dies gebiete und lehre: Niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Du aber sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit. Fahre fort mit Vorlesen, mit Ermahnen, mit Lehren, bis ich komme. Lass nicht außer Acht die Gabe in dir, die dir gegeben ist durch Weissagung mit Handauflegung der Ältesten. Dies lass deine Sorge sein, damit gehe um, damit dein Fortschreiten allen offenbar werde. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Stücken, denn wenn du das tust, wirst du dich selbst retten und die, die dich hören. Soweit das Wort Gottes. Wir wollen uns erheben zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir auch für dieses Wort, wo wir erkennen dürfen, was einen guten Diener Jesu Christi auszeichnet. Herr, schenk doch, dass wir mehr solche Diener wieder haben dürfen, auch in unseren Gemeinden. Berufe die Männer in diesen Dienst, auch Frauen auf ihrem Gebiet, Herr. Und schenk Gnade, dass dein Geist strömen kann, ungehindert, und dein Wort bibeltreu verkündigt wird. Hilf uns auch heute, leite uns bitte durch deinen Heiligen Geist, nimm alles Störende weg, schenk uns Kraft und Vollmacht, Weisheit und Liebe. Danke für alles. Amen. Amen. Es ist sehr viel enthalten und ich habe versucht, es ein bisschen zu sortieren und habe es in 7 Zwischenüberschriften eingeteilt, was einen guten Diener Christi kennzeichnet. Zunächst einmal diese 7 Punkte und dann werden wir sie im Einzelnen betrachten. Was kennzeichnet einen guten Diener des Herrn? Erstens, er hält am rettenden Glauben und an der gesunden Lehre fest. Zweitens, er übt sich selbst in der Frömmigkeit, in der Gottesfurcht und Heiligung. Drittens, er ist ein fleißiger Arbeiter und mutiger Kämpfer. Viertens, er setzt seine Hoffnung allein auf den lebendigen Gott. Fünftens, er lässt sich nicht von Menschen einschüchtern und entmutigen. Sechstens, er ist in seinem Leben ein Vorbild der Gläubigen. Und siebtens, er bleibt wachsam. Man könnte noch viel mehr Schwerpunkte setzen, aber so, dass wir ein bisschen auch eine Gliederung haben und auch das besser verfolgen können, was in diesen Versen alles so konzentriert auch zusammengefasst ist, über die Kennzeichen eines guten Dieners Jesu. Erstens, er hält am rettenden Glauben und an der gesunden Lehre fest. Manche fragen ja, Einen guten Diener Christi kennzeichnet das, wenn er eine gute Ausbildung genossen hat, an der Universität vielleicht sogar, wo die Bibelkritik gelehrt wird, vielleicht auch in einer Bibelschule, die früher mal gut stand, aber heute auch schon von der Bibelkritik durchsetzt ist. Es gibt ja übrigens kaum noch Bibelschulen, fast nur noch irgendwelche evangelikalen Hochschulen oder Seminare. Ja, man merkt schon in der Namensänderung, dass es immer mehr von der Bibel weggeht und hin zu einer kleinen Akademikerausbildung, was dann sehr oft leider auch mit falschen, unbiblischen Kompromissen staatlicher Anerkennung, gerade bei einem Staat, der immer gottloser wird, und eben auch Abweichungen vom ursprünglichen guten Bekenntnis verbunden ist. Das möchte ich jetzt nicht vertiefen. Also die Ausbildung selber macht es nicht, die führt manchmal leider dann sogar zu einer Einbildung, dass man sich dann so wie in der katholischen Hierarchie über die Gemeinde stellt. Kennzeichnet einen guten Diener Christi die Rhetorik, dass er gut reden kann? Na, das können Psychologen vielleicht noch viel besser. Wir haben auch Rhetorikseminar besucht, da muss man hecheln und alles Mögliche, schon lange her. Aber wenn der Geist Gottes nicht da ist, nützt das alles nichts. Da dient es nur zur Psychologisierung der Massen. Die Ausstrahlung vielleicht, aber ich würde sagen, auch Esoteriker haben eine Ausstrahlung, eine ganz unheimliche und für manche Leute faszinierende, das heißt verzaubernde Ausstrahlung. Macht es der Kontakt mit den Honoratioren am Ort, dass ein guter Diener Christi sich bewährt, dass er guten Kontakt hat zum Bürgermeister, zum Stadtrat, zu den Freimaurerkreisen, zum Lions Club oder Rotary Club, wie viele evangelikale Führer oder Johanniterorden, macht das einen guten Diener Christi? Auch nicht. Im Gegenteil. Man sieht, wie sehr man sich da der Welt, sogar der finsteren Welt, angleicht. Macht einen guten Diener Christi, dass man ja, sich selber Ruhm zuschreibt und dass der Name vielleicht auf Straßenschildern steht? Auch nicht. Ein guter Diener Christi bewährt sich auf den Knien, dass er vor dem Herrn auf die Knie geht und mit einem wiedergeborenen, gläubigen Herzen ihn um Gnade, Erbarmen und Weisheit bittet, für sich und für die Gemeinde. Und deshalb das Erste, er hält fest am rettenden Glauben und an der gesunden Lehre. Es gibt viele falsche Glaubenshaltungen, es gibt viele Irrlehren, aber der gute Diener hält an der biblisch offenbarten Lehre fest, die Gott in seinem Wort geoffenbart hat. Und er weicht nicht davon ab, fügt nichts hinzu, nimmt nichts davon weg. Man kann es auch zusammenfassen mit dem vierfachen Allein, wie es die Reformatoren betont haben. Allein Jesus Christus, allein die Heilige Schrift, die Bibel, allein aus Gnaden, allein durch den Glauben. Das ist die Grundlage des Glaubens und Lebens als Christ. Das Zentrum muss das Zentrum bleiben. Und das lesen wir ja hier in Vers 6. Wenn du die Brüder dies lehrst, so wirst du ein guter Diener Christi sein, genährt in den Worten des Glaubens und der guten Lehre, bei der du immer geblieben bist, die ungeistlichen Altweiberfabeln aber weise zurück. Das haben wir ja schon ausführlich betrachtet in Kapitel 1, was es da alles gibt an Diskussionen über unwesentliche Punkte. Das Zentrum soll das Zentrum bleiben, Jesus allein. Und wenn jemand sich verstreiten will über Dinge, die in der Schrift so am Rande vielleicht vorkommen, die vielleicht unklar sind zunächst, und dann verzettelt man sich, das sollte nicht sein. Das Zentrum muss ganz im Zentrum bleiben. Natürlich kann man auch Antworten geben auf Fragen, die umstritten sind, aber es soll keine Streitsucht in der Gemeinde entstehen. Darauf kommen wir noch morgen zurück. Rettender Glaube, gesunde Lehre. Zweitens, ein guter Diener Christi übt sich selbst in der Frömmigkeit, in der Gottesfurcht und Heiligung. In Vers 7, im zweiten Teil, steht ja, übe dich selbst aber in der Frömmigkeit. Denn die leibliche Übung ist wenig Nütze, aber die Frömmigkeit, das heißt wörtlich Eusebia, das heißt Gottesverehrung, ist zu allen Dingen Nütze und hat die Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens. Wenn man heute so sieht, sonntags, wenn man in den Gottesdienst fährt, sieht man viele Leute, die da joggen und laufen, aber leider eben gerade zur Gottesdienstzeit. Nicht? Macht uns dann oft traurig, es gibt doch so viele andere Zeitpunkte, samstags oder von mir aus auch noch Sonntagnachmittag, wenn es nicht anders geht, ja, wo sie joggen können, aber nein, gerade dann, wenn sich die Gemeinde versammelt unter dem Wort Gottes. Damit meinen sie, sie müssen ihrem Leibesgott nacheifern. Ich habe ja gar nichts gegen Fitness. Ich laufe auch mit Stöcken, hauptsächlich Fahrrad und andere Sportarten. Aber wir wollen die leibliche Übung nicht gering achten. Aber sie darf niemals in Konkurrenz treten zur geistlichen Übung, so möchte ich mal sagen. Ja. Deshalb finde ich sehr schön, dass ihr auch in so großer Zahl zu dieser Bibelwoche gekommen seid und dass ihr jetzt nicht irgendwo in einem Sportstudio die Woche verbringt. Wir haben ja auch sportliche Möglichkeiten, aber alles zu seiner Zeit. Und wie wunderbar ist, wenn man sich geistlich nähren kann und dann auch leiblich sich ertüchtigen kann, beides. Manche wissen ja, mein Leben bis zum 18. Lebensjahr, da hatte ich den Herrn noch nicht erkannt. Da war auch die Gesundheit mein Gott oder Götze. Ich habe alles nur gemacht, um gesund zu bleiben, bis ich dann gemerkt habe, du kannst ja doch keine Unsterblichkeit antrainieren. Und was ist dann nach dem Tode? Ist das Leben nur begrenzt auf das Hier und Jetzt, auf das Irdische? Und dann hatte ich ja gläubige Klassenkameraden, damals im Gymnasium in Pforzheim. Da habe ich dann die Bibel gelesen, im Schülerbibelkreis mit ihnen und habe dann überhaupt verstanden, wer Jesus Christus ist und dass das Irdische ja nur vordergründig und vergänglich ist, egal wie gesund ich lebe. Ich kann hier keine Unsterblichkeit oder gar noch ewiges Leben mir antrainieren, sondern dieser Leib hier vergeht und dann wird der Auferstehungsleib geschenkt. Allerdings in der Herrlichkeit nur über Jesus als den einzigen Weg. Wer Jesus hat, hat das Leben. Wer Jesus nicht hat oder wer den Sohn nicht hat, so sagt 1. Johannesbrief, der hat das Leben nicht. Mit 18 Jahren habe ich dann Jesus als meinen persönlichen Herrn erkennen dürfen. Er hat mich zu sich gerufen, ich durfte ihn annehmen aufgrund seiner Gnade und des Wirkens auch durch diese Mitschüler. Und wie wunderbar, dass das Leben jetzt erfüllt sein darf in jeder Hinsicht. Auch die leibliche Übung kommt nicht zu kurz. Wir haben auch eine Verantwortung, unseren Leib gesund zu erhalten, solange es geht. Aber das sollte nicht alles sein und nicht das Erste. Gesundheit ist das Wichtigste, sagen viele. Aber das Wichtigste ist das Schicksal unserer ewigen Existenz, unserer Seele, wie die Bibel sagt. Und die äußere Gesundheit ist zwar auch wichtig, aber keinesfalls das Wichtigste. Die Frömmigkeit, die Gottesfurcht, der rettende Glaube, so möchte ich sagen, ist zu allen Dingen Nütze und hat die Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens. Geht also über das Irdische unendlich hinaus. Und dieses Leben hier ist ja nur ein Bewährungsfeld. Ob jemand Jesus dient, ob er ihm nachfolgt, ob er an ihn glaubt und sein Jünger ist. Wer das ist, der hat die Verheißung auch des zukünftigen und ewigen Lebens. Wer das nicht ist, der lebt nur im Hier und Jetzt und wird nicht zum Herrn kommen, sondern am Ort der Qual, der Verdammnis sein. Das ist eine ernste Tatsache, die die Bibel immer wieder betont und die wir auch nicht in irgendeiner Weise relativieren dürfen. Auch nicht durch gewisse Sonderlehren. Also das Zweite, der Diener Jesu Christi, der gute Diener, übt sich selbst in der Frömmigkeit, in der Gottesfurcht und Heiligung. Und da kommen wir noch zurück. Heiligung heißt eben, dass wir auch dem Herrn immer ähnlicher werden, auch wenn wir nicht vollkommen werden. Wir sind aber vollkommen erlöst und er möchte in uns wirken, dass wir immer weniger unsere Sünde verleiden lassen, dass wir uns reinigen lassen durch sein Blut, dass wir ihm danken jeden Tag neu für alles, was er uns schenkt. Das dritte Kennzeichen, der gute Diener Christi, ist ein fleißiger Arbeiter und mutiger Kämpfer. Das lesen wir in Vers 9 und 10. Und es wird extra noch einmal betont, alles was hier gesagt wird, das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert. Besonderer Nachdruck liegt auf diesen Aussagen. Und dann Vers 10, denn dafür arbeiten und kämpfen wir. Arbeiten und kämpfen. Das mit der Hoffnung ist dann schon das nächste Kennzeichen. Wir müssen nicht das so verstehen, dass wir als Christen arbeiten sollen bis zum Burnout-Syndrom, bis zum Ausgebranntsein, das wäre auch nicht richtig. Die leibliche Übung ist ja nicht unnütz, sie ist wenig nütze, aber auch nicht unnütz. Also wir dürfen auch Pausen der körperlichen Regeneration einlegen. Ich mache das jetzt hier zum Beispiel nachmittags. Wenn ich ja morgens und abends einen Dienst habe, ist ja auch anstrengend. Aber nachmittags muss ich zum Beispiel dann die Stimme schonen und auch mich körperlich etwas trainieren und frische Luft einatmen und so weiter. Das ist gut. Aber wenn wir diese Pausen nicht machen, dann kann es sein, man bekommt dann einen Zusammenbruch. Kriegen auch manche Diener im Reich Gottes. Andererseits ist natürlich ganz klar, der Dienst für den Herrn ist nicht, wie manche meinen, so eine Art Ausruhedienst, wo man nur sonntags mal 2 Stunden was macht auf der Kanzel oder so ähnlich. Nein, es ist ein Full-Time-Dienst, die volle Zeit. Man ist ja praktisch immer im Dienst, aber manchmal muss man dann auch Pausen machen. Man soll es aber nicht so verstehen, dass man da immer faulen, sondern im Gegenteil, ein wirklicher Diener Jesu, er wird jede Gelegenheit nutzen auch, um Menschen auf den rettenden Weg einzuladen. Er wird sich nicht entziehen, wenn Fragen auf ihn zukommen, die Menschen haben. Manchmal wird es allerdings auch sehr viel, da muss man auch um Verständnis bitten, dass man auch begrenzte Kraft hat. Aber Fleiß im Sinne auch der Ameisen in Sprüche 6, geh hin zur Ameise und lerne von ihr. Welchen Einsatz haben Missionare gebracht in Gebieten dieser Erde bis hin zum Opfer ihres Lebens? Ja, es gibt ja viele Beispiele. Und sie haben sich nicht geschont. Wenn wir wissen, dass jeden Tag, ich weiß nicht wie viele Millionen Seelen sterben, ungerettet, dann sollte uns das doch durchaus anspornen. Nicht einfach zu sagen, ich habe mein Schäfchen im Trockenen und was um mich herum geschieht, ist mir alles egal. Jeder sollte einen heiligen Drang fühlen, auf andere zuzugehen und sie auch zu Jesus einzuladen. Es gibt eine zentrale Bibelstelle zu dieser Frage. Das soll jetzt kein Leistungsdruck sein, aber doch auch die Verantwortung aufzeigen, die wir haben für unsere Mitmenschen. Das ist zum Propheten Hesekiel gesprochen, aber wir können das genauso auch auf uns beziehen, weil das hier grundlegend auch ausgesprochen ist von Gott. Wir können einmal aufschlagen, Hesekiel 3, ab Vers 16. Hesekiel 3, ab Vers 16. Aber nach 7 Tagen erging das Wort des Herrn an mich. Er sprach, Menschensohn, ich habe dich zum Wächter gesetzt für das Haus Israel. Wenn du aus meinem Mund ein Wort gehört hast, so sollst du sie in meinem Auftrag warnen. Wenn ich zu dem Gottlosen sage, du musst gewisslich sterben, und du warnst ihn nicht und sagst es ihm nicht, um den Gottlosen vor seinem gottlosen Weg zu warnen und ihn am Leben zu erhalten, so wird der Gottlose um seiner Missetat willen sterben. Aber sein Blut werde ich von deiner Hand fordern. Warnst du aber den Gottlosen und er kehrt doch nicht um von seiner Gottlosigkeit und von seinem gottlosen Weg, so wird er um seiner Missetat willen sterben. Du aber hast deine Seele gerettet. Dann gibt es noch weitere Möglichkeit, ab Vers 20. Wenn aber ein Gerechter sich von seiner Gerechtigkeit abkehrt und Unrecht tut und ich lege einen Anstoß vor ihn hin, so wird er sterben. Das heißt, man kann auch sagen, nicht der Anfang, nur das Ende ziert des Christenglaubenslauf. Es gibt auch Gerechte, die abfallen. Wir haben es gestern auch gehabt. Manche meinen ja, ein Kind Gottes könne nie abfallen. Hier steht es auch. Wenn ein Gerechter sich von seiner Gerechtigkeit abkehrt und Unrecht tut, und ich lege einen Anstoß vor ihn hin, so wird er sterben, weil du ihn nicht gewarnt hast. Also wir sind auch aufgerufen, solche, die bereits in die Gemeinden kommen, zu warnen, dass sie nicht abweichen vom schmalen Weg. Um seiner Sünde willen wird er sterben, lesen wir weiter. Und an seine Gerechtigkeit, die er getan hat, wird nicht gedacht werden. Aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Wenn du aber den Gerechten gewarnt hast, dass der Gerechte nicht sündigen soll und er dann nicht sündigt, so wird er gewisslich am Leben bleiben, weil er sich hat warnen lassen. Und du hast deine Seele gerettet, nicht nur seine, auch deine. Also wir haben einen Auftrag, wenn wir sehen, da läuft was schief, da kehrt sich jemand ab vom Weg des Lebens, dass wir dann auch laut rufen und unter Umständen auch unbequeme Wahrheiten sagen müssen. Wir wollen uns in keiner Weise über andere stellen, auch nicht über andere Christen. Aber es war schon eine Führung vom Herrn, dass wir auch unsere Zeitschrift, die ja auch warnend ist, auferbauend und auch warnend, genannt haben mit dem Titel Der schmale Weg. Es ist für manche eine Provokation, aber es soll einfach eine Erinnerung sein, wie viele lassen sich heute auf den breiten Weg ziehen und wie sollte der schmale Weg aber beschaffen sein. Betet auch immer wieder um Weisheit, dass wir auch da nicht abweichen selber, sondern drauf bleiben und auch andere warnen dürfen, auch in diesem Dienst. Sicher haben wir alle schon auch einmal versagt und versäumt, jemandem das weiter zu sagen. Da kann der Herr sicher auch barmherzig sein. Aber jetzt, wenn wir es erkannt haben, wie viel mehr sollten wir eifrig sein, fleißig und mutig, Jesus zu bekennen und nicht zu schweigen, wo der Herr uns das zeigt und auferlegt. Graf Zinzendorf stand einmal vor einem Gemälde, wo der blutüberströmte, leidende Christus, Jesus, dargestellt wurde. Und darunter stand, das tat ich für dich, bis zum Tod am Kreuz. Und dann die Frage, was tust du für mich? Der Dienst im Reich Gottes ist harte Arbeit. Er erfordert viel Disziplin, auch im Gebetsleben. Und es ist gut, wenn man zum Beispiel eine Gebetsliste hat, dass man nicht abgelenkt wird. Dass man dann die Kartei, ich habe zum Beispiel Karteikärtchen, wirklich durchgeht und auch das Telefon alles außen lässt und sich diese Zeit nimmt, treu zu beten. Für sich und auch natürlich für andere. Ora et labora, bete und arbeite in dieser Reihenfolge. Alle Tat des Christen kommt aus Bibelstudium und Gebet. Sonst, wenn es das nicht so ist, findet ein blinder Aktivismus statt. Und der Herr Jesus sagt, wer mich bekennt, zu dem werde ich mich auch bekennen. Wer aber mich nicht bekennt oder wer mich verleugnet, den werde ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Ich möchte eine kleine Geschichte dazu erzählen, die ich auch gelesen habe. Und zwar über diesen Mut zum Bekenntnis. Eine Firma hatte ihre Außendienstmitarbeiter eingeladen zu einer groß angelegten Schulung. Da haben sie ein Training gemacht und das Ziel des Trainings war, zu zeigen und einzuüben, wie man die eigene Organisation möglichst wirkungsvoll in der Öffentlichkeit vertreten kann. Diese Außendienstmitarbeiter müssen ja präsentieren können, müssen reden können. Und ein wichtiger Bereich war das vertrauensschaffende Auftreten und überzeugende Reden. Und dann die letzte Übung dieses Firmentreffens lautete: Schildern Sie das Erlebnis, das Sie am meisten für Ihr Leben geprägt hat. Das prägendste Erlebnis. Dann haben die Teilnehmer überlegt und geschildert. Eine Teilnehmerin berichtete in sehr bewegender Weise von einem Autounfall, der ihr bereits in jungen Jahren zum ersten Mal und sehr deutlich den Ernst des Lebens vor Augen geführt hat, wo ihr Vater auch auf der Straße lag, blutüberströmt. Und die Frage, ob er überlebt, das hat sie dann sehr bewegend mit stockenden Worten geschildert und alle waren tief bewegt. Und unter diesen Teilnehmern war dann auch ein gläubiger Christ und er überlegte, was soll ich denn sagen? Es gab an sich nur ein Erlebnis, das ihn geprägt hat, seine Bekehrung. Ja. Und das hier bei dieser Firma, bei meistens wohl ungläubigen Mitarbeitern. Und dann rief er innerlich den Herrn um Hilfe an, diese Scheu zu überwinden, die Menschenfurcht. Und er schaffte es tatsächlich, mit des Herrn Hilfe zu bezeugen, wie er in seinen jungen Jahren bereits ein sinnloses Leben geführt hatte und dann schrie zu Gott und wie der Herr Jesus in sein Leben kam, wie er ein neuer Mensch wurde. Und diese Mitarbeiter, sie spotteten nicht, es war ganz ruhig geworden. Sie hatten das angehört und der Herr weiß, was in den Herzen passiert ist. Also er hatte den Mut zum Bekenntnis und ich wünsche uns das auch, in einer weltlichen Umgebung nicht zu schweigen. Auch wenn vielleicht manche spotten, aber es wird auch immer andere geben, die dann dankbar sind für dieses Zeugnis, für diesen Bericht eines Christen. Und wenn sie selber dann mal in Not sind, kommen sie am ehesten zu solchen Christen als zu den Oberflächlichen. Zu denen gehen sie dann nicht. Also, das war der dritte Punkt. Ein guter Diener des Herrn ist ein fleißiger Arbeiter und mutiger Kämpfer. Gottesfurcht vertreibt die Menschenfurcht. Das vierte Kennzeichen muss jetzt etwas kürzer fassen. Das vierte Kennzeichen finden wir auch in Vers 10. Hier heißt es ja dann, denn dafür arbeiten und kämpfen wir, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben. Also der treue Christ, er setzt seine Hoffnung allein auf den lebendigen Gott, nicht auf sich selber, nicht auf seine Kraft, sondern auf die Kraft des Herrn. Wenn du aus dieser Kraft lebst, dann wirst du eine ganz andere Basis haben im Dienst, im Zeugnis, im Bekenntnis, im Leben. Es geschieht nie aus eigener Kraft. Und nun, in diesem Zusammenhang heißt es dann noch in Vers 10, und das ist eine sehr oft missverstandene Stelle, eine schwierige Stelle vielleicht auch, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, welcher ist der Heiland bzw. Retter aller Menschen, besonders der Gläubigen. Diese Stelle könnte jetzt welche Richtung für sich anführen wiederum? Allversöhnung, ja, das sind solche typischen Stellen. Wenn man die aus dem Zusammenhang reißt, muss man sagen, ja, das steht doch, Gott rettet alle Menschen. Man muss deshalb den gesamtbiblischen Zusammenhang berücksichtigen. Es heißt ja im gleichen Brief, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Aber ich habe schon mal darauf hingewiesen, in 2. Korinther 5 steht auch, Gott versöhnte in Christus die Welt mit sich selber. Dann heißt aber, darum bitten wir an Christi statt, lasset euch versöhnen mit Gott. Also der gesamtbiblische Zusammenhang macht deutlich, ja, Gottes Gnadenangebot gilt tatsächlich für alle. Er will, dass alle gerettet werden. Aber dann auch der Aufruf, lass dich versöhnen. Der wäre überflüssig, wenn das ein Automatismus wäre, wenn da praktisch gar nichts mehr nötig wäre vom Menschen. Natürlich mit unserer Entscheidung für Jesus, Bekehrung oder Umkehr, Metanoia, da fügen wir kein einziges Prozent zum Heilswerk Jesu Christi hinzu. Es wird auch oft missverstanden, da heißt ja, wenn die Bekehrung, das ist ja eine Tat des Menschen, dann ist nicht mehr 100% Gnade. Aber das ist ein Missverständnis. Auf Golgatha ist tatsächlich 100% alles vollbracht vom Heiland. Aber wenn wir das annehmen, dann nehmen wir das 100% für uns vollbrachte Erlösungsopfer an. Versteht ihr? Wir fügen da ja nichts hinzu. Aber wenn Gott uns in den Himmel nimmt, dann aufgrund dessen, dass wir mit ihm in Verbindung sein wollen, dass wir es angenommen haben. Wenn ein Mensch in die Hölle kommt, ist es nicht, dass Gott einfach das so bestimmt hätte. Der Mensch von vornherein kommt in die Hölle. Es gibt diese schwierigen Stellen, Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst, aber Gott hat schon vorausgesehen, dass Esau für ein Linsengericht sein Erstgeburtsrecht verkaufen wird. Es gibt die Vorhersehung Gottes, das Vorauswissen, aber es ist nicht im Sinne dieses Verdammungsurteils zu verstehen, dass ein Mensch überhaupt keine Chance hätte, sich zu entscheiden, sondern Gott schenkt dem Menschen diese Gnade auch zur Entscheidung und er bietet es ja auch jedem an. Wenn der Mensch dann aber sich dagegen entscheidet, ist es seine eigene Verstockung. So wie beim Pharao, der sein Herz selber verstockte und als es dann mehrfach verstockt hatte, hat Gott ihn dann völlig verstockt. Da war er dahin gegeben. Da war der Point of No Return, der Punkt ohne Wiederkehr, überschritten. Ich habe jetzt einen sehr schwierigen Sachverhalt versucht, in wenigen Sätzen zu erklären. Ja, aber ihr seht, man kann diese Stelle nicht so auslegen, dass jetzt alle automatisch hier gerettet würden, irgendwann und irgendwie, sondern da steht dann auch nochmal besonders der Gläubigen. Das heißt nämlich auf Deutsch, er bietet es allen an, aber die Gläubigen, die werden dann auch gerettet, wenn man es mal ganz genau liest. Gut, darauf wollte ich jetzt nur kurz eingehen. Wenn Fragen sind, könnt ihr nachher gerne nochmal nachfragen. Wichtig ist jetzt hier die Eigenschaften des Dieners des Herrn. Er setzt seine Hoffnung allein auf den lebendigen Gott. Und das fünfte, er lässt sich nicht von Menschen einschüchtern und entmutigen. Das ist jetzt Vers 11 und 12. Da steht zunächst einmal, dieses gebiete und lehre, sagt er dem Timotheus. Ein Ältester hat auch eine gesunde Autorität. Er hat die Autorität zu gebieten und zu lehren. Vollmächtige biblische Lehre. Und die wird mit Autorität vorgebracht. So in dem Sinn, Gott spricht und nun lebe danach. Das hat jeder Älteste die Verantwortung seiner Gemeinde zu sagen. Nicht so nach dem Motto, naja, du kannst, wenn du willst und vielleicht auch nicht und so. Sondern er sagt, Gott spricht und stellt das auch vor die Gemeinde. Versteht ihr? Das ist eine gesunde Autorität. Wenn diese Autorität nicht ist, jetzt nicht im Sinne eines Tyrannen, ja, sondern eine liebende Autorität, die das Wort Gottes klar vor Augen stellt. Wenn diese Autorität nicht ist, dann ist alles verloren. Dann hat man diese relativistischen postmodernen Gemeinden à la Emerging Church, wo alles beliebig ist, wo alles im Fließen ist und hin und her geht, wo der Zeitgeist hineinkommt aus allen möglichen Richtungen. Das ist dann das Ende einer biblischen Gemeinde. Aber nein, in der biblischen Gemeinde wird mit Autorität gelehrt, in liebender biblischer Autorität. Nicht von oben herab, aber so, dass Gottes Wille weitergegeben wird. Und Gott ist natürlich ganz oben, aber er möchte in Liebe die Herzen bewegen, auch zum Gehorsam und zur Nachfolge. Das wird heute leider oft vergessen. Und deshalb lässt sich ein wahrer Diener des Herrn nicht von Menschen einschüchtern, weil er ganz von Gott und seiner Autorität abhängt. Er lässt sich nicht von Menschen einschüchtern und entmutigen. Und so lesen wir in Vers 12, niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Wegen deiner Jugend. Timotheus war eine Generation jünger als Paulus, praktisch als Nachfolger, als einer seiner Nachfolger, wenn Paulus abscheiden musste, bestimmt. Und es ist ja wunderbar, wenn man auch rechtzeitig einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin, die Frauen, vorbereitet, damit das Evangelium weitergetragen wird. Ich habe schon bei der ersten Predigt darüber gesprochen hier, dass wir doch rechtzeitig beten sollten, auch um den richtigen Nachfolger im Dienst, hier fürs Haus oder auch in unserer Zeitschrift und wo auch immer, dass wir da nicht blind sind und denken, wir würden ewig so weitermachen können, sondern man muss das realistisch sehen, dass unsere irdische Hütte zerfällt und solange der Herr noch nicht wiedergekommen ist, er immer wieder neue Diener beruft und es ist nicht immer so einfach, dann auch die passenden und richtigen zu erkennen. Da sollten wir auch beten darum. Ihr wisst ja auch, dass hier im Haus schon lange ein Nachfolger auch gesucht wird. Dürft ihr auch weiter beten, dass da nichts Falsches hineinkommt. Also, der echte Diener Christi setzt seine Hoffnung allein auf den lebendigen Gott und nicht auf sich. Er lässt sich nicht von Menschen einschüchtern und entmutigen. Timotheus, das wird ja deutlich, auch im 1. und 2. Timotheusbrief, er war jung, er war auch ängstlich, aber auch kränklich. Trinke ein wenig Wein, um deines Magens willen, heißt ja einmal. Ja, er war nicht so wahrscheinlich der kräftige Fels, der da so aufgetreten ist, sondern eher noch ein junger, vielleicht unsicherer Mann, damals wohl um die 30 Jahre herum, als der Brief geschrieben wurde. Denn als ich bekehrt hatte, war er so um die 18, das war schon doch über 10 oder 15 Jahre zurück. Der Apostel Paulus selber übrigens wird auch einmal charakterisiert, oder er charakterisiert sich selber so, dass seine Briefe gewaltig sind, aber wenn er selber auftritt, er nicht so diese beeindruckende Erscheinung hatte. Aber das hat nichts zu sagen, weil er von Gottes Geist geleitet ist. Die äußere Erscheinung ist oft ganz anders, als Menschen sich das vorstellen, wenn sie irgendwas gelesen haben. Ich weiß noch, wo ich meine Vorträge in den ersten Jahrzehnten gehalten habe. Ich habe ja mit 24 Jahren angefangen, Vorträge zu halten. Da war immer die gleiche Reaktion, wenn ich ankam in der Gemeinde. Ach, wir haben Sie uns aber viel älter und gereifter vorgestellt. Ja, ich war ja noch keine 30. Nicht? Ich sage, ja gut, ich bin jetzt halt noch jünger. Nicht? Aber komisch, seit ein paar Jahren sagt es niemand mehr. Über 50. Nicht? Aber gut, vielleicht sagen Sie jetzt, wir haben Sie uns aber viel jünger vorgestellt. Das ist der Lauf der Dinge. Ja, lass dich also nicht von Menschen einschüchtern und entmutigen. Die einen haben diese Vorstellung, die andere jene. Wichtig ist, dass wir treu nach Gottes Willen fragen und den weitergeben. Alles andere ist dann zweitrangig. Man ist also weder zu jung noch zu alt, weder zu ungebildet noch zu krank, um das Wort zu verkündigen, sondern da, wo der Herr einem Kraft gibt und einen hinstellt, da sollten wir es in Treue tun, Treue im Kleinen. Und dann wird der Herr uns auch über Größere setzen, wenn wir im Kleinen treu sind. Darum geht es. Man sollte sich nicht zu schade sein, auch die Gabel in der Küche aufzuheben oder den Boden zu putzen und was auch immer. Und der Herr wird dann auch andere Dienste zuteilen zu seiner Zeit. Und jeder Dienst hat seine Würde, auch der Dienst der Putzfrau in der Gemeinde und wo auch immer. Es gibt hier keinen Vergleich, was nun Ehre oder Ähnliches betrifft. Ja, Noch zwei weitere Kennzeichen. Der sechste: Der Diener des Herrn ist in seinem Leben ein Vorbild der Gläubigen. Ein Vorbild. Das lesen wir in Vers 12 im zweiten Teil. Da steht ja dann, und auch in Vers 13, du aber sei den Gläubigen ein Vorbild, und jetzt werden aufgezählt im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit. Das wäre allein schon wieder eine Bibelwoche. Kennt ihr schon meinen Satz? Ja. Da werden solche Kernbegriffe aufgezählt. Das ist uferlos, wenn man das auslegt. Also ich sage es ganz kurz. Ein Vorbild im Wort, das heißt das Wort Gottes und sonst nichts verkündigen. Es geht um die Lehre und die Rede. Ein Vorbild im Wandel, das heißt Leben und Lehre sollten übereinstimmen, auch wenn es nie perfekt sein wird. Aber doch, es sollte wirklich, soweit es möglich ist, übereinstimmen. Und deshalb verkündige ich, liebe Geschwister, den Gott der Gnade. Ich bin auch nicht perfekt, ich verkündige keinen Perfektionismus. Werdet ihr bei mir nicht hören. Sondern wir sind alle begnadigte Sünder und brauchen und sind dankbar für einen Herrn, der uns aus Gnaden selig macht. Und trotzdem auch verkündigen wir den Gehorsam. Man kann keine billige Gnade verkündigen, sondern Gnade ist auch mit Gehorsam verbunden. Das wird heute leider oft vergessen. Ihr seht, das Wort ist umfassend. Wir können nicht nur eine Seite betonen und die andere weglassen. Zu Gnade und Gehorsam gehören zusammen. Nachfolge. Und deshalb geht es auch weiter hier in der Liebe, sein Vorbild in der Liebe. Wenn du ermahnst, auch in der Gemeinde, dann tu es in Liebe. Ist nicht immer jedem geschenkt, in jedem Augenblick. Aber auch da dürfen wir den Herrn immer wieder um Weisheit bitten. Wie kann ich auch unbequeme Dinge in Liebe sagen? Zum Beispiel im Gottesdienst, wenn jemand anstößig gekleidet kommt, manchmal nicht so einfach, ja, vielleicht ist der Rock zu kurz oder was auch immer, dass man es dann in Liebe sagt. Ja, gib keinen Anstoß den Gläubigen, den Männern dann und so weiter. Sei ein Vorbild im Glauben. Das ist das Wort Pistis, was auch Treue bedeutet. Also es geht hier jetzt nicht so sehr um den Glauben nur, das natürlich auch, dass der Diener gläubig ist, das sollte vorausgesetzt sein, aber in der Treue, dieser Glaube, der sich in der Treue bewährt zum Herrn und im Dienst in der Gemeinde, im Kleinen treu und dann auch im Großen treu. Sei da ein Vorbild, auch im Kleinen treu zu dienen, dich nicht für zu gering zu halten. Sei also ein zuverlässiger Diener. Und dann steht hier noch in der Reinheit. Wir wissen ja, es gibt diese drei Hauptgefahren für den Verkündiger: Reichtum, Ehre und Sexualität. Und da muss man besonders wachsam sein, dass man nicht auf irgendeinem Gebiet unrein wird. Wachsamkeit auch gegenüber dem anderen Geschlecht. Dann lesen wir auch weiter in Vers 13, fahre fort mit Vorlesen, mit Ermahnen, mit Lehren, bis ich komme. Lass nicht außer Acht die Gabe in dir, die dir gegeben ist, durch Weissagung mit Handauflegung der Ältesten. Dies lass deine Sorge sein, damit gehe um, damit dein Fortschreiten allen offenbar werde. Das habe ich jetzt alles auch noch in diesem Punkt Vorbild zusammengefasst. Gehört also auch noch zum Punkt 6. Er ist in seinem Leben ein Vorbild der Gläubigen. Was steht jetzt hier noch in Vers 13? Er soll also fortfahren, weitermachen mit Vorlesen, Ermahnen, Lehren. Vorlesen, das ist die Lesung. Da werden die Briefe damals des Apostel Paulus, die Evangelien vorgelesen der Gemeinde, damit sie geistliche Nahrung haben, über den Heiland, was er gewirkt hat, über die Anweisungen der Apostel. Die wurden damals vorgelesen, so wie auch heute in der Lesung, gibt es ja auch in vielen Kirchen. Ne? Die Schriftlesung ist oft noch das Biblischste in manchen Gottesdiensten. Ja, wenn die Schrift in einer unverfälschten Übersetzung natürlich nur dann gelesen wird. Aber das soll man in Treue tun. Und dann mit Ermahnen, da wird es also umgesetzt. Das ist die Umsetzung praktisch für das einzelne Leben, dessen, was man gehört hat. Die Parenese, oder wie man es auch dann sagt, nicht, das Ermahnen. Lebe auch danach, was du gelernt hast aus dem Wort Gottes. Das solle auch weiterführen, die Anwendung des Evangeliums ins praktische Leben. Und auch mit Lehren. Lehren ist hier vor allem gemeint, dieser griechische Begriff, dass man die biblische Lehre zusammenfassen soll, damit es für die Gläubigen verständlich ist und praktisch anwendbar ist. Es soll gelehrt werden. Es ist natürlich immer die Gefahr bei Systemen, dass man Gott in ein System presst, aber manchmal kann man es nicht ganz vermeiden, die biblische Wahrheit zusammenzufassen, dass es einprägsam ist im Glaubensbekenntnis, im Katechismus und wie auch immer. Ja, das ist also das Lehren, Bündeln, was die Bibel sagt. Nicht jeder kann permanent die ganze Bibel, sehr riesig, ja, alles lesen, sondern es gilt, manchmal braucht man auch eine Zusammenfassung dessen, was biblisch eindeutig belegbar ist. Deshalb haben wir auch in unserer Gemeinde einen Versuch gemacht, ein Glaubensbekenntnis zusammenzustellen, um gleich die gröbsten Irrlehren auch abzuwehren, die ja von außen in die Gemeinden kommen, damit man das abwehrt. Dann Vers 14, lass nicht außer Acht die Gabe in dir, die dir gegeben ist, durch Weissagung mit Handauflegung der Ältesten. Da wollen wir jetzt nicht zu viel hineinlegen mit diesen Handauflegungen, das ist ja ein heikles Thema durch gewisse charismatische Fehlentwicklungen, wo dann fremde Geister hineinfahren, Pseudocharismatik sage ich da. Also es gibt ja echte Geistesgaben, aber auch diese Lügengaben, die nachgeäfft werden, was sich dann zeigt durch widerliches Wälzen und Schreien und körperliche Phänomene und so wie in diesem sogenannten Toronto-Segen zu sehen. Es gibt ein Video im Internet, wo dies dargestellt wird, auch auf meiner Homepage könnt ihr das sehen, was für widerliche Erscheinungen da dann passieren, die also eindeutig nicht von Gott gewirkt sind. Also man soll mit Handauflegung vorsichtig sein. Die biblische Handauflegung ist so, dass durchaus ein Segen weitergegeben kann, aber man sollte sich kennen gegenseitig, nicht einfach willkürlich irgendwelchen fremden Leuten hier die Hände auflegen, das ist eine okkulte Sache, sondern es kann nur nach seelsorgerlichem Gespräch geschehen, so als Lossprechung auch, als Segnung durch Gott und seinen Geist und hier durch Einsetzung in den Dienst. Weissagung mit Handauflegung der Ältesten. Da hat er auch eine Gabe bekommen. Es ist hier Identifikation geschehen zwischen den Ältesten und Timotheus. Und er wurde auch bevollmächtigt hier in besonderer Weise unter Gebet. Es wurde für ihn gebetet und dabei wurden auch in diesem Fall geweissagt und die Hände aufgelegt. Aber man soll damit vorsichtig sein, werden wir noch hören im nächsten Kapitel. Die Hände lege niemand zu schnell auf. Mach dich nicht teilhaftig fremder Sünden. Es wird hier wirklich Geist übertragen, aber es sollte wirklich allein der Heilige Geist sein und nicht irgendwelche fremden Geister, wenn man die Leute nicht kennt und, ja, und auch nicht eine Bereinigung der Sünde und der Bindungen geschehen ist vorher. Und in Vers 15, dies lass deine Sorge sein, damit gehe um, damit dein Fortschreiten allen offenbar werde. Also kein Stillstand im Glaubensleben, sondern ein Fortschreiten in der Nachfolge und in der Heiligung. Und jetzt noch der letzte Punkt. Siebtens, ein wahrer Diener Jesu Christi bleibt wachsam. Und das lesen wir in Vers 16, im abschließenden Vers. Damit kommen wir auch zum Ende. Vers 16, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Stücken, denn wenn du das tust, wirst du dich selbst retten und die, die dich hören. Ist nicht wunderbar? Er selber wird gerettet, wenn er treu bleibt im Wort und auch andere werden durch diese Wortverkündigung und durch dieses Vorbild des Timotheus gerettet werden. Wachsam bleiben heißt nicht einschlafen, nicht lau werden, nicht das Wort verfälschen. Gerade von einem Fall gehört, wo ein guter Pastor früher war, bibeltreu, und dann, wie es ja heute leider oft geschieht, werden sie zu irgendwelchen Konferenzen von ihrem Dachverband eingeladen, wo dann diese neuen Evangelisationsmodelle präsentiert werden. Und die sind dann so verweltlicht mit ganz weltlichen Methoden, Rockmusik und was alles dann da kommt, dass die Gemeinde dann von diesen Schulungen der Pastoren beeinflusst wird, die kommen dann zurück und sagen, ah, ich habe eine neue Vision, jetzt müssen wir die ganze Gemeinde umkrempeln, die alten Zöpfe abschneiden, alles modernisieren, das Kreuz da vorne wegmachen, das erinnert an Leiden und so. Das hat man wirklich in vielen Gemeinden jetzt die letzte Zeit beobachten müssen und es ist nicht wiederzuerkennen. Und was geschieht, wenn das Zentrum weggetan wird? Dann kommen alle möglichen fremden Geister hinein. Und dann haben wir den Abfall, das Gericht, das im Haus Gottes beginnt. Warum merken das so viele nicht oder erst zu spät, wenn schon vielleicht dann zu Spaltungen gekommen ist? Die Bibeltreuen, die merken es dann und gehen dann weg oft, wenn sie nichts mehr ändern können. Ist das nicht eine endzeitliche Tragik, die wir heute erleben, liebe Geschwister? Ich habe viele Gespräche auch hier gehabt mit einzelnen von euch, die Ähnliches erleben mussten, nicht, dass man gemeint hat, man müsste die Gemeinde um jeden Preis jetzt modernisieren, und man hat dann das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Man erkennt die Gemeinde nicht mehr wieder. Ich habe auch jahrelang in der Gemeinde gepredigt. Da stand auf dem Kanzel, wir predigen Christus, den Gekreuzigten. Und jetzt hat man eine neue Kanzel, da ist weder ein Kreuz noch ein Bibelvers, nichts mehr drauf. Das ist nicht traurig, das sind zwar jetzt vielleicht äußerliche, nebensächliche Dinge, und doch zeigt es eine gewisse Veränderung, dass es denen gar nicht mehr auffällt oder nicht mehr wichtig ist, wie dann diese Dinge plötzlich hier umgepolt werden. Ja, da kommt man dann hin und dann staunt man, was sich alles verändert hat nach einiger Zeit. Wir können es nicht aufhalten, aber der Herr kann immer wieder Umkehr schenken, und damit muss er bei mir und bei uns anfangen. Wir nehmen uns da nicht aus. Wir brauchen auch jeden Tag Korrektur vom Wort Gottes. Wir wollen uns nicht über andere stellen. Wir wollen demütig sein und auch aus unseren eigenen Fehlern lernen. Ich habe auch vieles falsch gemacht im Leben, ist mir sehr wohl bewusst. Aber man kann daraus nur lernen und reifen, indem man dann den Herrn um Korrektur bittet. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Man muss auch sich selber durch den Herrn behüten lassen. Ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll. Wir können uns ja nicht selber behüten, aber den Herrn immer wieder bitten: Herr, bewahre mich. Pass du auf mich auf und schenk, dass ich nichts Falsches lehre. In der Abhängigkeit vom Herrn kann man dann sagen, ich habe Acht auf mich selbst, nicht aus eigener Kraft. Beharre in diesen Stücken. Und gerade Timotheus als Diener hat auch eine Verantwortung, nicht nur für sich, sondern für die Gemeinde. Und deshalb schreibt ihm der Apostel Paulus: Wenn du das tust, wirst du dich selbst retten und die, die dich hören. Eine doppelte Verantwortung für sich selber und die, die dich hören. Einmal schreibt der Apostel Paulus auch über sich: Sollte ich anderen predigen und selber verwerflich werden? Auch da sollen wir uns und dürfen wir uns vom Herrn immer wieder in Zucht nehmen lassen, dass wir nicht von dem abweichen, was wir predigen. Amen. Wir wollen uns erheben zum Gebet. Lieber Heiland, wir sehen, wie viel wir alle zu lernen haben, wenn wir diese Maßstäbe aus deinem Wort heute gehört haben. Vergib mir, wo ich versagt habe, hier auf manchen Gebieten. Vergib uns und erneuere uns durch deinen Geist. Lass uns doch wirkliche Diener deines Evangeliums sein. Auch Dienerinnen auf ihrem Gebiet, die Frauen, die unter uns sind hier. Herr, und zeige uns auch, wo wir nicht schweigen dürfen, wenn Menschen verloren gehen oder auf einen falschen Weg abweichen. Schenke uns Mut, das auch in unseren Kreisen, in unseren Gemeinden zu sagen, wenn wir nach Hause kommen, dass wir ein Licht sind für dich. Schenke uns die Freude, täglich in deinem Wort zu lesen und dadurch genährt zu werden. Ja, Herr, schenke uns auch ein treues Gebetsleben. Danke für all deine Gnade. Amen.